und herzlich willkommen zur 7. Staffel, könnte man mal wieder gucken, mit einer neuen Folge, die 58 um genau zu sein. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro der Tim.
Moin zusammen.
Und auch in der 7. Staffel ist der Johannes mit dabei.
Hallo, grüß euch.
Und wir starten frisch in eine neue Staffel mit guten Filmen.
Ja.
Nach 27,8 Nicolas Cage-Filmen unterschiedlichsten Niveaus. Ich bitte Sie, alle nachzuholen, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Haben wir beschlossen, wir brauchen einfach etwas Relief und nehmen uns drei gute Filme vor. In der Hoffnung, dass wir uns danach
auch gut findet.
Einig sind, dass die gut sind. Und ich habe mich vorgewagt und habe gesagt, ich habe einen guten Film, den können wir gucken, und habe vorgeschlagen, dass wir Sneakers, die Lautlosen aus dem Jahr 1992 gucken. Und ihr kannt...
Das ist auch so ein bisschen so ein Film aus der Kategorie, wie ist dieser Film verschwunden? Also ich meine...
Ich habe tatsächlich ein YouTube-Video gesehen mit dem schönen Titel What the fuck happened to Sneakers, wo es dann auch darum ging, dass das der most unseen Film der 90er sei oder so. Ihr kanntet den aber beide auch gar nicht richtig,
doch,
oder?
Doch. Ich kannte den, aber auch so im Kino habe ich den nicht gesehen, aber ich habe den wahrscheinlich bei der Deutschland-Premieren-Erstausstrahlung 1995 oder so im Fernsehen gesehen. Also kannte den schon. Ja.
Johannes, wir haben den wahrscheinlich mal zusammen geguckt.
Ich gehe davon aus, ja. Also ich kannte ihn auf jeden Fall, aber ich habe ihn auch seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr gesehen. Also ist schon ein bisschen her gewesen.
Ich kann bei dem wirklich überhaupt nicht mehr sagen, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Bestimmt auch nicht im Kino, dafür war ich 92 noch ein bisschen jung. Aber es ist einfach so, es ist so ein All-Time-Favorite. Also als ich den vorgeschlagen habe, habe ich mal gewagt zu sagen, dass ich kein Problem damit hätte, den jederzeit in eine Top 10 der besten Filme zu wählen. Wohl wissend, dass sich so eine Top 10 der besten Filme ja von Tag zu Tag ändert. Ich sagte nur, ich würde nicht protestieren, wenn er in einer Top 10 auftaucht. Das Problem ist, es gibt ja mindestens 100 Filme, die in der Top 10 können.
Ja.
Und je nach Tagesform. Das ist
so eine Top 10 so mit irrealen Zahlen oder so dazwischen, ne?
Ja.
Und man noch. Ja, also der 1,5. Film in dieser Top 10 ist ja jetzt
aber. Aber wie ich den dann wirklich finde, erfahrt ihr natürlich erst im Fazit. Nein, also so, was soll ich dazu sagen? Ich werde noch ein paar Gründe anführen in dieser Folge, warum ich den so gut finde. Und auch es ein bisschen nochmal einordnen, was ich damit meine, dass ich den gut finde, aber. Ich habe ihn ja als solchen vorgeschlagen. Mhm. Jetzt müsst ihr aber noch nicht verraten, wie ihr den findet. Das wäre ja fast langweilig.
Na dann.
Soll ich mal erzählen, worum es geht?
Sollen wir versuchen, den Film die ganze Zeit immer schlecht zu machen? So für die Spannungskurve.
Ja, könnt ihr gerne machen. Ich werde eisern dagegen halten. Ganz kurz.
Zu viele Geheimnisse. Ich sage nur zu viele Geheimnisse.
Ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht in diesem Film um die eine kleine Firma, geleitet von Martin Bishop, gespielt von Robert Redford, die aus, lass mich nicht lügen, 5 Leuten besteht, deren Profession es ist, professionell in Sicherheitssysteme einzusteigen, sich also in Überwachungssysteme und Alarmanlagen zu hacken und dann einzubrechen, um Lücken in Sicherheitssystemen zu finden. Also die machen das im Auftrag zum Beispiel von Banken und steigen da ein. So beginnt der Film auch, nachdem es vorher noch so einen kleinen Prolog gibt, wo man Martin Bishop, unseren Protagonisten, in seiner Jugend sieht. Der Film beginnt damit, dass sie in eine Bank einsteigen und dann heben sie da 100.000 Euro ab und gehen natürlich dann gleich zum Bankdirektor und sagen, hier übrigens, euer Sicherheitssystem funktioniert nicht, ist total schlecht. Wir konnten hier einfach 100.000 Euro auf unser Konto transferieren und abheben.
Mini-Unterbrechung?
Ja.
Erzählerisch funktioniert das sehr gut. Wenn man die Zusammenfassung vorher nicht gesehen hat, ist es ein Banküberfall Und es ist auch extra so inszeniert, dass es quasi
man noch nicht weiß, ob das
noch nicht weiß, dass das ein legales Geschäft ist, sondern er wird ja vorgestellt als, er ist von der Polizei geflohen und in der nächsten Szene überfällt er mit seiner Gang eine Bank oder überfällt, raubt eine Bank aus. Und es ist sogar noch mit dem, er hebt den Koffer voll Geld ab und der Wachmann guckt ihn komisch an und es ist so ein bisschen Spannung aufgebaut für, wird er jetzt doch noch erwischt und hat dann die, das fand ich tatsächlich, wenn man es vorher gar nicht gelesen hat und eine Zuschauerin wusste gar nichts, da ist es eine überraschende Wendung,
ja,
wenn dann plötzlich dass ein, ach so, die durften da einbrechen wird.
Also der Film spielt schon da ganz am Anfang halt mit so klassischen Bildern aus dem Heist-Movie, aus dem Bankraub-Überfall-Gangster-Film. Die eigentliche Handlung setzt dann aber ein, als Martin Bishop Besuch bekommt von zwei mysteriösen Typen, die sich relativ schnell irgendwie als Geheimagenten rausstellen, die seine Vergangenheit als Hacker und als Straftäter kennen und ihn so ein bisschen da rein erpressen, dass er für sie einen ominösen schwarzen Kasten stehlen soll. Das führt uns quasi zum zweiten Heist, zum zweiten Coup, den sie landen müssen. Sie klauen also von einem hochtalentierten russischen Mathematiker einen mysteriösen schwarzen kleinen Kasten, um dann festzustellen, dass dieser kleine schwarze Kasten in der Lage ist, alle Verschlüsselungen der Welt zu knacken. Und dann ist erstmal so ein bisschen Alarm und Aufruhr in unserer Truppe, weil sie plötzlich feststellen, verdammt, das, was sie hier haben, das ist so richtig, richtig wertvoll. Da werden, wie wird schon schön gesagt, Regierungen werden uns dafür töten, um an diese Kiste zu gelangen oder nicht davor zurückschrecken, uns zu töten. Und dann kippt diese Gauner-Bankräuber-Story in so ein Thriller, der ehemalige College-Freund von Bishop taucht auf, entpuppt sich als der Bösewicht, der eigentlich an diese Kiste ran will oder in dessen Auftrag diese Kiste auch entwickelt wurde und der sie jetzt wiederhaben will.
Nein.
Nee, wurde sie nicht in seinen Auftrag entwickelt. Nein, aber
er wurde im Auftrag der NSA entwickelt und weil mit dieser Kiste sein illegales Geschäftsmodell auffliegen würde.
So, aber er will die auf jeden Fall haben und ja. Entführt dann auch Martin Bishop, dann entwickelt sich so ein Ränkespiel und unsere Jungs müssen da irgendwie wieder rauskommen, indem sie an diese Kiste wieder gelangen, die in der Zwischenzeit bei Cosmo, dem bösen Gegenspieler, wieder gelandet ist. Und das müssen sie natürlich in einem relativ spektakulären finalen Coup machen. Mhm. Und ja, was man noch sagen kann, ist, dass das Ganze natürlich auch immer neben dieser Gangster-Bankräuber-Geschichte, dass es dann halt einen dritten Coup gibt, den sie machen müssen, einen dritten Einbruch, natürlich dann auch irgendwann überlagert ist von dieser Frage, wer sind jetzt eigentlich die Guten? Ist das wirklich gut, wenn die Regierung der Vereinigten Staaten eine Kiste hat, mit der man alle Verschlüsselungen der Welt knacken kann? Da spielt auch noch so ein bisschen rein, dass das und das ist aus heutiger Perspektive sogar so ein bisschen witzig, dass das die NSA ist, die da alles überwachen will. Was ja eigentlich der Auslandsgeheimdienst der USA, also ein Auslandsgeheimdienst der USA ist, die sich aber fragen, ja Moment, dieser Code kann aber irgendwie vor allen Dingen amerikanische Codes knacken oder so, diese Kiste, also gar nicht unbedingt russische, also warum will der Auslandsgeheimdienst amerikanische Codes knacken können? Wer sind da jetzt eigentlich die Guten? Ein bisschen Moralfragen spielen da eine Rolle. Und das ist halt deshalb witzig, oder ja, aus heutiger Perspektive war ja die NSA auch Treiber dieses Ausspionierskandals. Wann war der? Johannes, du weißt das doch. Du bist doch vom Fach.
2013, 14 hätte ich jetzt gesagt.
Genau.
Mit Edward Snowden meinst du? 13, 14, 15, sowas.
Also da könnte man ja fast sagen, da war Sneakers seiner Zeit.
Im Oktober 2013 legte der Spiegel Abschriften von, ja.
Genau, also.
Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel aufgemacht, ist also richtig.
Ja. Also, dass die NSA eigene und Bevölkerung Verbündete. Und auch Verbündete ausspioniert, hat sich dann 21 Jahre nach Veröffentlichung dieses Films durchaus als wahr herausgestellt. Wer weiß, wie die da drauf.
Ich musste eh ein bisschen schmunzeln, weil sie ja, als die Agenten sich erklären, er ja quasi FBI, nein, CIA, nein, NSA und es so ein bisschen damit spielte, dass die NSA keinen Arsch kennt. Mhm. Und ist heutzutage ein so stehender Begriff, dass es quasi wahrscheinlich man vor der CIA die NSA vermuten würde.
Ich kannte die NSA auch nur aus diesem Film.
Ja.
Bis dann irgendwann 2000, was? John Snowden? War doch Snowden, der das aufgedeckt hat. Ja. Genau. Oh, ist krass, wie lange das schon wieder her ist und wie viel man darüber schon wieder vergessen hat, weil es wichtigere und andere Dinge gibt in der Weltpolitik. Ja. So. Wie finden wir das jetzt?
Lange Pause.
Tim, du hast schon was Lobendes gesagt. Johannes, jetzt sag du doch mal was zu diesem Film.
Was mir direkt aufgefallen ist tatsächlich, ist, dass er häufig so ein ganz versteckt fast schon so ein Humor drin hat. Mhm. Also da sind immer mal wieder so, was wir eben hatten, so von wegen, okay, die NSA kennt keiner, also bist du CIA? Nee, die wären davon nicht zuständig. FBI? Nee, die aus irgendeinem anderen Grund sind die nicht zuständig. Oh, dann musst du ja das NSA sein, ungefähr so. Mhm. Aber da gibt es noch mehr so ganz subtilen Humor. Und das haben sie sehr gut gemacht, weil es halt ja schon eher ein, es ist ja kein witziger Film. Aber sie schaffen es so durch kleine Witze, es sehr unterhaltsam zu machen.
Weltfrieden und Gutes für alles. Wir sind die Regierung der USA, wir machen sowas nicht.
Ja, wobei es gibt, das ist ja noch nicht mal so subtil humorisch. Nein,
das stimmt, das ist nicht subtil. An der Stelle ist es schon, sind wir schon im Comic Relief am Ende.
Ich finde, es gibt zwei Punkte an dieser ersten Heist-Szene, die sehr schön den Humor dieses Films beschreiben. Das eine ist, sie laufen dann durch die Lobby dieser Bankfiliale. Also muss das vielleicht noch als kleine Vorrede. Diese Truppe, von der wir hier reden, die besteht halt aus Robert Redford, Martin Bishop, aus Donald Kreese, gespielt von Sidney Poitier, der eher der gesetzte, auch etwas ältere Anzugträger ist, Ex-Beamter. Dann Dan Aykroyd als Mother, der total der Verschwörungstheoretiker ist. River Phoenix, der Karl spielt, den Jungspund der Truppe. Das ist gleich noch wichtig. Und David Strathairn, der spielt Whistler, einen blinden Hacker, der auch ganz viel so mit Tönen, damals hatte man ja noch Modems, die mit Tönen arbeiten. Mhm. Also der spielt einen Blinden, der ganz viel übers Gehör macht. Das heißt, wir haben so eine sehr bunte, gemischte Truppe. Und als die das erste Mal in diese Bank stürmen, springt der Erste elegant über so einen Tresen, Robert Redford, hinterher und legt sich voll auf die Fresse.
Ja, ich finde es einen hervorragenden Witz, aber der ist nicht der feine Humor.
Nee.
Ich habe mich da tierisch drüber gefreut, weil Robert Redford zu dem Zeitpunkt ja schon 60 ist oder kurz vor 60 gewesen sein müsste. Und er quasi damit zeigt, dass er selber schon damit spielt, dass er nicht mehr der junge Draufgänger ist wie früher.
Richtig. Das war wohl auch so ein bisschen in einer Phase, wo Robert Redford so ein bisschen dazu die Tendenz bekommen hat, abgeschrieben zu sein, weil er eben nicht mehr der junge Schönling war. Und er damit auch deshalb kokettieren musste, um sich halt zu behaupten. Das ist auch kein subtiler Humor, was ich gerade geschrieben habe. Aber ich habe eine Szene drauf, gibt es dann eine Szene, wo sie dann das zweite Team irgendwie reingeht. Oder vielleicht ist es sogar die Szene davor, ich weiß nicht mehr. Aber auch in diesem Zusammenhang, erster Überfall, machen sie sich fertig. Und Karl, der Jungspund in der Truppe, hat sich sein Gesicht irgendwie mit Ruß oder so schwarz eingeschmiert. Und dann werfen die sich so ein paar Blicke zu und die Blicke sagen halt, dass die Alten denken so, hä, warum machst du das? Und er so, wie, ich dachte, das gehört so, wenn wir jetzt hier einbrechen. Aber es wird halt nur durch zwei ganz kurz zugeworfene Blicke formuliert. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, wird nicht verbalisiert. Das ist so ein schöner Humor.
Ja, auch noch mit dem Hintergrund genau in der Szene, dass es ja schon so eine Art Blackfacing ist, die er da betreibt. Und
Stimmt, ich glaube, es
wird
ist auch
ja
noch
dann auch
Sidney
von,
Poitier, der ihm
ja,
den Blick
genau, Sidney
zuwirft.
Poitier wirft ihm so einen wirklich bösen Blick zu und man so, ey, du hast den Schuss auch nicht gehört.
Ja, so.
Aber halt, ja, auf jeden Fall aus so einer, oh, wir brechen eine Bank ein, ich muss mich auf jeden Fall verkleiden oder ich muss halt hier irgendwie mir Farbe ins Gesicht schmieren, weil wir brechen ja eine Bank
Und
ein.
das charakterisiert in einer Frühphase des Films halt schon ganz viel. Also man lernt die Charaktere super durch so kleine Einwürfe kennen. Und es hat halt einen total coolen, subtilen Humor. Und das finde ich gut. Oder auch eine Szene wie Whistler, der Blinde, sitzt im Bus und dann wird gesagt, so, was macht Whistler? Ja, der liest gerade und dann sieht man, wie er in so einem Buch für Blinde liest, in Brailleschrift, und dann klappt er das zu und das ist ein Playboy. Das ist auch so ein Gag am Rande, den braucht keiner, aber der lockert das halt alles so ein bisschen auf.
Da bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass der Witz 1 zu 1 in Robin Hood Helden in Strumpfhosen nochmal vorkommt und der blinde Diener da sogar auch Whistler genannt wird. Ich habe es nicht mehr, ich habe es gerade mal schnell versucht zu googeln, aber bin ich mir relativ sicher. Und der ist älter, also der Sneakers ist älter, also es ist tatsächlich quasi so rumgeklaut in einem Mel Brooks Comedy-Film, denselben Witz nochmal 2 Jahre später.
Aber Johannes, du warst eigentlich noch dran, du warst ja nur beim. Das war ja das eine, dass dir dieser subtile Humor oder der Humor im Film positiv aufgefallen ist.
Genau. Und zum anderen schaffen sie es ja, also der Film hat ja, ich glaube, 4 Kapitel, würde ich sie jetzt mal nennen. Und sie schaffen es sehr gut, quasi eine komplett neue Story zu erzählen, die unabhängig davon ist, außer dass sie quasi aufeinander folgen von dem, was davor passiert. Also es ist gar nicht so, dass du, also wenn du die erste Szene oder den ersten Fall, der so ein bisschen einführt mit dem Banküberfall und so weiter, der hat ja natürlicherweise nichts mit dem Rest des Films zu tun, weil man erstmal die Charaktere kennenlernt, aber auch die nächste Story mit dem NSA-Typen und du musst diese Box klauen und so weiter. Ja, das ist quasi, wie nennt man es? Das Teil, was wir die ganze Zeit in dem Teil, was wir hinterherjagen, aber es ist eigentlich nicht unnötig.
Mach bitte keine MacGuffin-Diskussion auf, sonst müssen Tim und ich uns wieder
Nein, nein.
streiten.
Nein,
Es.
also es ist ja kein MacGuffin, aber wir lernen quasi die Box kennen, aber der Raub dieser Box steht für sich komplett alleine. Genauso wie die Story danach, wo es dann darum geht, wer ist das eigentlich? Oder dieses Rausfinden, wo war er, wo wurde er entführt?
Er hat viele so Quiz-Momente, so Quizzen-Schießen-Momente. Es wird nicht geschossen im Film, aber es ist immer mal wieder so, sie müssen ein Rätsel knacken, dann gibt es eine etwas bewegtere Szene, dann kommt wieder ein Rätsel.
Genau. Du könntest, um es subtil, oder, nee, wenn man es platt ausdrucken würde, würde man sagen, okay, du kannst in den Film eigentlich in der Hälfte einsteigen und wirst in der Story, wo du dich gerade befindest, ganz gut mitgenommen, ohne dass du unbedingt wissen musst, was davor passiert.
Ja, du wirst dich
Also
vielleicht
natürlich.
irgendwann wirst du dich fragen, so wirst schon irgendwann an einen Punkt kommen, wo du denkst, so, hä, warum das jetzt? Weil du es verpasst
Genau.
hast, aber du wirst bis dahin trotzdem unterhalten
Genau,
sein.
also du steigst halt sehr schnell ein, wenn du mitten im Film einsteigen wollen würdest.
Kannst du gut dran hängen bleiben, wenn du reinseppst.
Genau.
Oder andersrum kannst du gut in Etappen gucken.
Ja.
Also musst du nicht, aber kannst du.
Aber auch
Aber er catcht dich ja dann auch
im
relativ gut.
positiven Sinne, ne? Wir hatten
Ja,
auch schon
genau.
Filme, wo wir gesagt haben, kannst du 10 Minuten rausgehen, hast nichts verpasst, wenn du
Ja.
wieder reinkommst. So meinen wir es ja hier jetzt nicht, oder?
Nee, nee, nee. Also du wirst ganz ganz gut quasi, ja, der catcht dich. Also ich glaube, es ist einfacher quasi später in den Film einzusteigen und dann ihn zu Ende zu gucken, als irgendwo zwischendurch zu sagen, ah ja, gut, da ist eine gute Szene, wo ich aufhören kann. Weil die Übergänge sind ja jetzt nicht so eindeutig, wie ich sie jetzt beschrieben habe. Also die
Ja.
fließen schon sehr ineinander über, aber plötzlich geht es halt um was anderes. Also erst nur irgendwie, okay, wir brauchen diese Box, ihr müsst die Box klauen und dann ist das
Ja,
was quasi.
man kann quasi nicht es ist keine geradlinige Handlung wie wir brauchen das und wenn man es, wir jagen es die ganze Zeit und dann haben wir es, sondern er hat quasi so Zwischenmissionen, wo er irgendwie so Kurven kriegt wie, ja, jetzt haben sie es geschafft. Und das bringt es jetzt leider auch nicht weiter. Oder, oh, jetzt sind sie, haben sie es zwar geschafft, aber fallen noch mal hintenrum auf eine Falle rein. Oder sie
Ja,
quasi halt
aber
so.
ja, eher so, sie haben es geschafft, aber realisieren jetzt erst, oh, das ist viel tiefer oder da hängt ein Rattenschwanz dran.
Ich würde es
Die
nochmal.
Box ist halt nicht nur eine Box, sondern die kann halt irgendwelche Geheimcodes.
Ich würde das, was ihr beschreibt, nochmal in zwei Punkte so ein bisschen aufsplitten. Auf der einen Seite hat der Film ein ziemlich gutes Pacing, weil er dich immer wieder vom Erzähltempo, er hat immer wieder so kurze Durchatemmomente und dann geht's aber wieder los, weil eine neue Aufgabe, ein neuer Heist, eine neue Challenge beginnt. Das ist eine. Aber er ist dabei nicht einfach eine Aneinanderreihung von Quests, die alle aufs gleiche Ziel zuführen, so Case of the Week mäßig oder jetzt müssen sie erst
Das war
das,
das, was
dann
ich
das,
meinte,
dann
genau.
das, sondern zwischen diesen einzelnen Etappen gibt es auch immer wieder Wendungen. Also erst hat man ja diesen ersten Heist, der nur dazu dient, alles einzuführen. Dann gibt es die erste Wendung, sie kriegen den Auftrag. Den erfüllen sie dann. Als sie den erfüllt haben, stellen sie fest, verdammt, da steckt viel, viel mehr dahinter. Kaum haben sie das festgestellt, kommt dann aber der Bösewicht ins Spiel. Und dadurch dreht sich's halt mehrfach. Es ist nicht. Also klar kann man auch hier so eine Dreiaktstruktur drüber legen und wo ist der Wendepunkt, ne? Ne, klar, der Midpoint ist irgendwo bei der Entführung von Martin
Martin.
Bishop,
Ja,
weil
die
dann.
Mitte ist tatsächlich genau der Moment, wo sein Kumpel wiederkommt.
Genau, weil dann wird der eigentliche Bösewicht revealed. Aber auf dem Weg dahin, es dauert aber auch bis dahin, bis du weißt, was ist jetzt eigentlich tatsächlich die Aufgabe, vor der unsere Helden stehen.
Ja, ich finde tatsächlich das Coole, dass die Aufgabe sich immer so verändert und man aber immer durchaus die Dringlichkeit noch spürt. Weil das ist ja ganz häufig so ein bisschen bei schlecht geschriebenen Sachen ein Problem, dass du quasi denkst, ja, warum sind sie denn jetzt auf einmal da hinterher oder wo ist denn jetzt da das Problem? Und das halten sie hier relativ gut, dass man, es kommen immer neue Probleme dazu, es hat trotzdem eine Richtung, aber man fühlt jedes Mal mit dem, ach du Scheiße, jetzt haben sie da aber ein neues, viel größeres Problem.
Und die ursprüngliche Aufgabe, dass sie nämlich eigentlich diesen Auftrag für die NSA erledigen müssen oder vielleicht auch gar nicht, trotzdem gar nicht erledigen wollen, die bleibt ja. Es ist auch nicht dieses erster Fall erledigt, neuer Fall, sondern der erste Fall bleibt ja präsent. Sie sind ja immer noch der NSA verpflichtet, weil die sie immer noch erpresst.
Beziehungsweise, weil sie hinterher feststellen, oh, können sie einen Deal mit mir machen? Ja, wenn sie die Box haben, können sie einen Deal mit mir machen. Da benutzen sie dann sozusagen die NSA sogar oder die, doch, das ist auch die NSA
Ja.
nochmal als Backup-Plan, um sich wieder zu retten. Mit der Logik, ah, die NSA hat das Ding in Auftrag gegeben, die müssen es zurückhaben,
Genau.
weil wenn es rauskommt, haben die sonst ein größeres Problem.
Was ja, und du hast halt eine schöne Mischung aus großen Quests, diese drei großen Einbrüche, Diebstähle, die sie begehen. Und dazwischen aber auch immer wieder so kleine Neben- oder Zwischenquests. Das ist einmal das Scrabble-Spiel, wie sie aus dem Firmennamen das Anagramm bilden müssen, um damit rauszufinden, worum es eigentlich geht. Was könnte man sogar kritisieren, weil das nicht so wirklich wichtig ist. Das könnte man auch kommen, dass sie das rausfinden, dass also es gibt die Firma vom Bösewicht heißt SeaTac Astronomy und dann gibt es eine Scrabble-Puzzle-Szene, wie sie rausfinden, dass SeaTac Astronomy auch Too Many Secrets heißen kann.
Ja, und andere schöne Dinge. Tatsächlich in der Szene finde ich tatsächlich das Raffinierte oder die in der Inszenierung das Schöne, dass die alten Herren mit dem Scrabble versuchen, das Rätsel zu lösen und drüben die Tech-Nerds quasi mit dem Chip an derselben Lösung, also ja, sie im Prinzip an zwei Seiten von dem Rätsel arbeiten mit Oldschool-Analog gegen Super-Digital.
Und sie an der Stelle ja auch erst rausfinden, dass das Ding dieses Super-Code-Knack-Ding ist. Das ist halt so ein so Zwischenquest. Ein anderes Zwischenquest ist, wie sie halt diesen Anruf machen, den sie verschlüsseln und über 7 Satelliten tralala umleiten und man in Echtzeit auf der Weltkarte sieht, wie die Anrufverfolgung hinter ihnen her ist. Dadurch werden auch immer wieder so kleine Spannungsspitzen erzeugt.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr geschickt gemacht. Du bleibst dadurch immer in so einem hohen Tempo. Übrigens, Fun Fact, ist euch im Vorspann was aufgefallen? Das ist so der Fun Fact fürs zweite, dritte Mal gucken. Im Vorspann werden die eingeblendet, der hat noch so einen relativ klassischen Vorspann, wo der Regisseur, der Produzent, die Hauptdarsteller eingeblendet werden. Und die stehen da erst in einer Anagrammform. Also da steht Ford Botting Red oder so, oder Botter Red oder so. Und dann wird das umgesetzt zu Robert Redford. Das fällt einem, wenn man den das erste Mal sieht, noch überhaupt nicht auf, weil warum? Man achtet noch nicht drauf. Aber das ist auch eine Anspielung an diese Verschlüsselungs- Thematik.
Aber in dem Stil hat der Film noch deutlich mehr. Passt jetzt, ich finde eh keine richtige Stelle, wo es passt, deshalb passt jetzt hier. Ja. Beim Scrabble, da haben sie zwischendurch einmal das erste Wort, wo sie Scrabble auspacken, ist irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist, aber
Crunch.
Genau,
Crunch. Und dann wird es Scrunchy. Also genau, jemand legt ein S und ein Y.
Genau, und das Crunch ist ein Gag, der kommt ein paar Mal vor, und zwar Captain Crunch.
Das ist eine Cornflakes-Packung.
Genau, und das ist eine echte Cornflakes-Packung. Also es gibt Captain Crunch und es gibt in Amerika den historischen Fall von Captain Crunch, dem Superhacker, der mit der Flöte, die als in den Serials drin war, die genau der A-Ton ist, quasi Telefone gehackt hat. Also der konnte quasi mit der Flöte so pfeifen, dass er damit telefonieren konnte.
Ja.
Und das ist quasi so ein bisschen die Vorlage für den Blinden mit dem Supergehör, so ein bisschen.
Generell, der Blinde mit dem Supergehör hat tatsächlich ein reales Vorbild. Es gab mal so einen Telefonexperten, der über so Tonmanipulationen R-Gespräche ermöglicht hat.
Genau, das ist Captain Crunch.
Nee, der hieß damals auch The Whistler.
Aber das ist Captain, also es gibt ein sehr schönes Making-of bei YouTube und das ist quasi dieselbe Person. Und das ist quasi der Captain Crunch-Witz, weil sie halt quasi, der Hacker hatte als Spitznamen auch Captain und Crunch.
Und gleichzeitig The Whistler.
Ja, weil er mit der Flöte aus, egal.
Ja. Ja, aber das ist halt, das ist ja doppelt dann. Das ist, diese beiden Dinge haben die gleiche reale, gleichen realen Ursprung.
Ja.
Und es gibt generell, es gibt relativ viele Anspielungen oder so Fun Facts im Film. Es wird irgendwo, wird ganz am Anfang der Code 1138 eingegeben für THX 1138 von George Lucas. Ja. Das Gebäude, in dem Marty und Cosmo am Anfang arbeiten, dieses Universitätsgebäude, ist das Rathaus aus Zurück in die Zukunft.
In den Universal Studios, ja.
Irgendwie gibt es ein paar. Auch der komplette Titel Sneakers, die Drehbuchautoren Lawrence Lasker und Walter F. Parks, die haben vorher Wargames gemacht in den 80ern. Und während sie für Wargames recherchiert haben, haben sie irgendwie gehört, dass es eine Hackertruppe gibt, die sich Sneakers nennen, die eben solche Sicherheitssysteme testen. Und das war der Ursprung der Idee für Sneakers, die Lautlosen. Mhm. Also da gibt es noch so ein paar, also die haben auch relativ gut recherchiert. Der Wissenschaftler, der diese Kryptomaschine gebaut hat, hat ein reales Vorbild von so einem Kryptograf, heißt es Kryptografen,
ja, Kryptologen. Der Vortrag, dieses völlig wirre Zeug, ist ein echter Vortrag von einem Kryptografen.
Genau, der also halt da mitgearbeitet hat, weil er das Vorbild für diesen Typ ist. Also das ist gar nicht so wirr und so weit hergeholt. Die haben sich da schon so ein bisschen, also diese ganze Technik, diese ganzen Ideen dahinter, das ist kein reines Hirngespinst. So ein bisschen haben sie da schon geguckt, dass das Hand und Fuß hat.
Ich hatte noch in diesem, dem, ich glaube, es war ein Making-of zum 20-jährigen Jubiläum oder irgendwie sowas, was es da gibt. Und da war noch sehr lustig, weil sie im Prinzip den Film zu dritt fast 10 Jahre mitgeschleppt haben und regelmäßig, wenn sie sich getroffen haben, irgendwie drüber diskutiert haben und sie quasi ja fast über 10 Jahre verschiedene Drehbuchentwürfe hatten, die sie immer weiter verfeinert und dann wieder verworfen und verfeinert haben. Und sie die ganze Zeit alle drei nicht Regie führen wollten. Und der hinterher Regie geführt hat, ist im Prinzip in Anführungszeichen reingelegt worden, weil sie zu dritt in dem Termin waren und er am Anfang gesagt hat, ich will nicht Regie führen. Und dann hat ihn einer von den anderen beiden, ja, unter was für Bedingungen würdest du denn Regie führen, gefragt. Und das Studio hat gesagt, ja, alles klar, das kriegst du alles, das ist kein Problem. Hier, Robert Redford, kriegen wir hin, das ist alles kein Problem. Und dann musste er Regie führen, obwohl er eigentlich die ganze Zeit 10 Jahre lang, ich will hier ein Drehbuch schreiben.
Ja, also da ist schon relativ viel richtig gut gelaufen. Also auch die Tatsache, dass sie so einen Cast gekriegt haben, da können wir gleich nochmal getrennt drüber reden, über diesen Cast. Und man merkt das ja unter anderem auch daran, dass der Film selber, jetzt haben wir gesagt, so, wo sind so Anspielungen im Film, aber umgekehrt, es gibt, das ist auch ein wirklich oft zitierter Film.
Also der hat auch super viele zitierbare Sätze drin. Also.
Genau, also davon abgesehen, dass er Einzelsätze hat, die man zitieren kann. Du hast ja vorhin schon gesagt, so, wir sind die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, wir machen so etwas nicht. Ist ja aber auch so in ganzen Szenen zitiert worden, die Tatsache, dass Whistler irgendwann als Blinder mit dem Bus eine Spritztour über den Parkplatz machen muss. Gibt es mindestens in den Simpsons. Okay, bei den Simpsons kann man so wieder sagen, welchen Film haben die Simpsons nicht irgendwann mal zitiert. Die Szene am Schluss, wo sie sich alle was wünschen dürfen, weil sie dann bei der NSA der Deal aufgeht und dann darum geht, okay, ihr dürft euch jetzt alle was wünschen. Ikonische Szene, auch oft zitiert, in egal welcher Form. Richtig, richtig gut. Ja, ich weiß gar nicht, was noch alles. Also. Gut. Cast habe ich gerade schon angesprochen.
Ja, lass uns vorher noch ein bisschen Kritik muss schon sein.
Ja, dann?
Tatsächlich, also wir nehmen hier nichts vorweg. Im letzten Akt hatte ich tatsächlich an so ein paar Stellen, dass ich gedacht habe, ignorieren sie, also man nimmt das alles ab, weil es macht Spaß und es ist schnell genug, aber da haben sie irgendwie an ganz vielen Stellen, wo man, wenn man den Film hart beurteilen würde, sagen würde, ja klar, bei den Bewegungsmeldern, die bringt man natürlich nicht in der Ecke an, sondern lässt an der Einbruchstelle genau eine Fläche, wo man sich aus der Decke abseilen kann, bevor man in die Bewegungsmelder kommt. Also das sind so ganz viele so kleine Logiklücken, die man dem Film vorwerfen kann.
Ja.
Wo man tatsächlich relativ schnell drüber geht, weil es macht halt noch Spaß und es ist schnell genug. Aber man ist ja relativ häufig streng mit Filmen und da muss man sagen, der hat hinten beim letzten Coup echt an vielen Stellen, wo man sagen muss, naja, okay, damit die Handlung weitergeht, akzeptiere ich das jetzt so, aber eigentlich ist es so ein bisschen sehr schnell gestückelt. Also,
ja, es passieren schon ein paar Dinge, die arg glückliche Zufälle auch sind. Also irgendwann ist Bishop im Lüftungsschacht, der natürlich blitzblank und sauber ist, wie alle Lüftungsschächte in allen Filmen. Und von unten kommt der böse Wachhund, der da die Sicherheitstruppe leitet und fängt an, mit der Pumpgun reihenweise in die Decke zu schießen, um ihn halt einzurücken. Und genau einen Meter vor, bevor er dann den letzten finalen Schuss setzt, sagt dann der, kommt dann der Bösewicht und sagt, hey, Feuer einstellen, ich will doch viel lieber reden und so. Da passieren natürlich so ein paar Dinge, die sehr
convenient sind. An der Stelle habe ich noch an ähnlich Kleinkram gemopper, weil man es da so schön sieht. Also diese Zwischendecke, in der sie die ganze Zeit laufen, also diese ganzen Platten sind quasi 1 Zentimeter dicke Styroporplatten, da kann man nicht drauf rumlaufen oder kriechen. Ja. Und in der Szene, wo er mit dem Schrotgewehr in die Decke schießt, sieht man es sogar, weil es quasi immer wenn er da reinschießt, bröselt halt Styropor runter und dann springt von dieser Decke aus Styropor plötzlich ein Mensch. Also ja, so ja. In dem Stil kann man so einem Film verzeihen, aber es ist an ganz vielen Stellen, wo man sagen muss, okay, da ist dann der Realismus halt drauf geschissen für, das macht jetzt aber dann mehr Spaß, wenn wir da nicht so drauf achten an der Stelle.
Aber ist es dir beim Gucken negativ aufgefallen, ernsthaft, dass du in der Szene dachtest, ah, es passt jetzt nicht? Oder ist es so,
ein bisschen,
weil du mit dem Kritikerblick also, schon geguckt hast?
Ne, also ein bisschen. Also die Geschichte mit den Supersensoren ist mir tatsächlich negativ aufgefallen. Also sie haben da ja die besten Sensoren der Welt, die reagieren auf Hitze und Bewegung und wir müssen den Raum auf 36 Grad hochheizen, damit deine Temperatur nicht gesehen wird und dann kannst du dich nicht bewegen, musst du dich ganz langsam bewegen. So, und dann halt einen Raum, also jetzt ohne tiefer in Sicherheitstechnik zu gehen, du kämst mit einem Sensor aus, wenn du in die Ecke machst und stattdessen haben sie zwei mit einem Meter Abstand, dass man da auch nochmal schön irgendwie, da bin ich tatsächlich, dass ich gedacht habe, so, ja komm, also es ist doppelt so teuer und unsicherer. Also das.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist mir jetzt auch beim wiederholten Gucken nie irgendwie aufgestoßen, weil das bei mir tatsächlich auf so einem, ja, natürlich kann James Bond aus dem dritten Stock springen und da unten ist eine Markise und die Markise rettet ihn Niveau. Es ist halt alles, das ist bei mir alles Suspension of Disbelief gewesen. Aber natürlich bei rationaler Betrachtung kann ich verstehen, dass man diesen Vorwurf machen kann. Und ich kann ja auch nicht erwarten, dass jeder diese Gutgläubigkeit dem Film in dem Moment gegenüberbringt.
Johannes. Ja, oder anderes Ding, gleiches Zeug. Sie sind die ganze Zeit hinter ihnen her. Und nachdem der Böse sie gefasst hat, sind sie quasi plötzlich alleine auf dem Dach und es ist kein Sicherheitsdienst mehr irgendwo. Aber dann am Auto plötzlich. Also es ist irgendwie vorher roter Alarm im Haus und überall bewaffnete Sicherheitsleute. Und weil es in die Dramaturgie passt, ist es aber in der Endszene auf dem Dach. Es schwenkt sogar noch so ein Suchscheinwerfer für die Dramaturgie immer so mit schönem Seitenlicht über das Dach. Aber die sind da halt ganz alleine. Und die 100 Wachleute, die vorher gerade alle auf rotem Alarm waren, sind alle plötzlich weg.
Ja.
Wie gesagt, ich tatsächlich.
Wobei ich glaube,
der Film hat ein gutes Pacing und es stört ein wenig, weil man dann denkt, naja, komm, es muss jetzt ja auch weitergehen. Aber es ist schon an den Stellen, beim letzten Coup hatte ich so ein paar Stellen, wo ich dachte so, ach komm, das ist jetzt aber.
Ich glaube, die letzte.
Zu locker geschrieben.
Dieser letzte Punkt, den du kritisierst, den kann man, glaube ich, sogar noch filmimmanent erklären, weil in dem Moment Cosmo sich seinem alten Kumpel gegenüberstellen will, aber auch das ist so eine Frage, so, warum, das ist so dieses typische, warum muss der Bösewicht jetzt seinen Masterplan James Bond erzählen, statt ihn einfach umzubringen, warum muss er vorher noch alles erklären, wie er besiegbar wird.
Ja, gleiche Szene, noch ein Ding, wo ich auch wirklich drüber gestolpert bin.
Ja.
Beim Proben haben sie eine Kopie von dem Kopierer, wo die Blackbox drin ist, hier, damit du schon mal üben kannst, dich langsam zu bewegen.
Ja.
Und dann brechen sie da ein und klauen das und packen nicht die Außenverpackung, die sie ja sogar mit hatten, dahin, sondern so, dass wenn man in sein Büro kommt, man direkt sieht, oh Gott, mein wertvoller Gegenstand fehlt, obwohl sie ja sogar ein Doppel davon hatten.
Das ist auch nicht perfekt.
Ja, nee.
Nee, das finde ich sogar tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil das so ein lässlicher, das ist so ein Fehler, den ich nachvollziehen kann. Ja, natürlich war das dumm, aber da dürfen sie ja auch mal, für mich dürfen sie da an der Stelle auch einen Fehler gemacht haben. Johannes, wie ging es dir denn damit? Hattest du da am Ende auch irgendwie so ein paar Bedenken oder? Hast du es alles weggeguckt?
Nee, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ernst Tim das gestört hat. Also, da musst du, glaube ich, noch mal was zu sagen. Also, war es so, dass es...
ja, ich habe den Film ausgemacht und habe gesagt, ich gucke den jetzt nicht zu Ende. So geht das.
Okay. Dann hast du ja das Ende verpasst, dann kannst du ja gar nicht mehr mitreden.
Ja gut, dann sprechen wir alleine weiter.
Nee,
also, ich finde ich kann die Kritik, genau, Kritik ist da auf jeden Fall berechtigt, weil sie vor allem halt auch relativ viel vorher richtig gemacht haben und dann so ein bisschen gefühlt für die Action ein bisschen von der Realität abgewichen sind. Hat mich beim Gucken aber gar nicht gestört. Kann ich nachvollziehen, aber ich denke, also für mich persönlich funktioniert es trotzdem. Weil ich sage, ja, klar, du kannst nicht in der Zwischendecke laufen. Du kannst aber genauso mit so einem hohen Sicherheitssystem kannst du da nicht irgendwo im Boilerraum rumsitzen und warten, bis alle gegangen sind. Also, ja, wenn die da
meine
Stimmerkennung...
Stimme ist mein Pass?
Genau, also wenn sie da irgendwie Stimmerkennungseinzelräume quasi, also so Räume, wo du reingehen musst und du rauskommst, wenn deine Stimme passt, ist es halt so ein bisschen, ja, und der Typ im Boilerraum sitzt da
andererseits muss ich dem Film wieder zugute halten, wie viele Sicherheitssysteme sind tatsächlich schon geknackt worden, wie, was weiß ich, ein iPhone-Fingerabdruck, wo du einfach mit einem Stück Wachs einen anderen Fingerabdruck genommen hast und dann ging das auf. Also manchmal sind Dinge, wo wir denken so, ja komm, klar, der kann da im Boilerraum hocken und keiner merkt. Manchmal sind Dinge aber auch tatsächlich so doof und primitiv.
Also auch dem Film zugutehaltend ist ja, die machen das hauptberuflich und die machen das nicht seit gestern. Also
Filme jetzt oder?
Nee, die Truppe da irgendwo einbrechen und im Boilerraum sitzen. Aber ja, was mich eher gestört hat, also sie haben halt irgendwie gefühlt keine Zeit, aber quasi alle Ressourcen der Welt, um halt an irgendwelche Sensoren zum Testen und sonst was zu kommen.
Keine Zeit und kein Geld.
Genau, und sie werden auch noch gejagt oder so. Also da ist so ein bisschen, kann ich ihm alles abnehmen, gar kein Problem. Für die 2 Stunden ist mir das auch vollkommen wurscht. Aber wenn man es halt mit einem Kritikerblick anguckt, muss man schon sagen, okay, sie nehmen sich da manchmal den einfachen Weg. Aber auch das vollkommen in Ordnung, das zu machen, weil es ist halt nicht unrealistisch im Film. Also du wirst nicht rausgerissen, wie, weiß ich nicht.
Ich denke, wir können uns darauf einigen, der Film ist nicht frei von typischen Fehlern, wie sie in allen Filmen dieses Genres vorkommen.
Ah, jetzt machst du ihn aber, also da baust du ihm aber noch eine goldene Brücke.
Nee, aber, ohne Scheiß, nenn mir einen Agenten-Einbrecher-Film, der frei von solchen Fehlern ist.
Ja, also nehmen wir einfach irgendwas völlig Realistisches, was, also...
Mission Impossible.
Ja, genau.
Ich hätte jetzt sogar The Fast and the Furious gesagt.
Gut, die werden ja aber erst in Abteil 7 oder so zum Agentenfilm.
Ich noch einen aus Prinzip.
Ja.
Der Schlüssel ist mein Passgeschichte mit der Menschenfalle und man muss dieses Wort sagen und sonst geht es... Das gilt nur in die eine Richtung. Wenn der Böse und die 100 Wachleute kommen, dann ist da keine Schleuse mehr und man kann da einfach durchrennen.
Ne, er hat eine Fernbedienung, mit der er alles kontrollieren kann und damit kann er auch die Türen aufmachen. Er hat extra auf den Knopf gedrückt. Nee, also das habe ich schon gesehen. Er hat den extra Sicherheitsknopf, hier mach alles auf.
Ich würde doch gerne noch kurz, weil wir es eh schon so ein bisschen in die Richtung gehen, bevor wir nochmal über den Cast sprechen, der erwähnenswert ist, habe ich ja noch das Thema, wie ist der Film gealtert, beziehungsweise Film in seiner Zeit, weil ich es ganz spannend finde, das, was die da zeigen, ist ja auf dem Stand von 1992, als der Film rauskam, absoluter Mega-Hightech. Mhm. Diese ganzen Sensoren, die Tatsache, dass es da ein Schloss gibt, was man Stimmen aktiviert ist. Oder heute denkst so, wow, mein iPhone erkennt mich am Gesicht, da muss ich noch nicht mal was reinreden. Ich finde erstaunlich, dass der Film trotzdem total, oder ich finde gut, dass der Film meiner Meinung nach trotzdem total gut funktioniert und die Tatsache, dass wir da einen Film mit Technik von vor 30 Jahren haben, dem Film überhaupt keinen Abbruch tut. Ja.
Nee. Also das man hat halt ab und zu so einen Hauch Nostalgie, so, also dass man halt denkt, ach ja, stimmt, ach, das gibt's ja alles noch gar nicht so lange, aber
das gute Autotelefon.
Ja. Ich habe mich, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das nur mir so geht, weil ich in der Zeit, in der der Film entstanden ist, aufgewachsen bin und daher diese alte Technik ja kenne, oder ob das, und dann habe ich auch gedacht, so, naja, Moment, wenn ich jetzt einen Film aus den 50ern gucke, dann wundere ich mich auch nicht, dass die da Briefe verschicken statt E-Mails. Ich glaube, das funktioniert trotzdem ganz gut.
Ja, ja. Es fühlt sich halt nicht nach Hightech an, aber es funktioniert von der Erzählung gut. Es ist plausibel.
Man versteht aber auch, dass es für die Figuren im Film Hightech ist.
Genau, und dass es ein für die Figuren Hightech ist und auch schwer zu überwinden.
Ja.
Und an ein paar Stellen ist es ja schon auch auf einem Hightech-Level so, dass man auch jetzt auch heutzutage noch sagen würde, naja, also jetzt nehmen wir als Beispiel, die Stimme ist mein Passaufnahme, die sie bei dem Date mit dem Nerd machen muss.
Ja.
Das Mikrofon in der Tonqualität, dass du hinterher nur die Stimme hast, ist auch heutzutage noch nicht trivial, sage ich mal.
Du könntest ein Remake von dem Film machen, auf dem Niveau der Technik von heute. Und du könntest du müsstest keine Szene im Wesenskern verändern. Weil es schon, würdest du halt sagen, geh mit dem auf ein Date und sammel einfach Stimmsamples, damit wir dann die KI füttern können, die dann den Satz raushaut und dann wäre der Satz halt perfekt am Ende.
Ja.
Und er müsste nicht bestimmte Worte sagen, aber trotzdem irgendwie am Reden gehalten werden. Selbst wenn man dann nochmal sagen würde, ja, der muss aber jetzt unbedingt noch das sagen. Das würde dir heute auch noch jeder abnehmen, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt.
Dann machst du es einfach über, der muss alle Silben oder alle Vokale einmal gesagt haben oder
ja, irgendwie
irgendwelche sowas. Konsonanten, die fehlen und so. Ja. Du kannst es auf jeden Fall so argumentieren, dass du sagst, okay, ich brauche hier nochmal Stimmen-Samples, weil das fehlt mir noch oder so. Ich kann noch kein P aussprechen in meiner KI mit dir. Und deswegen musst du noch mal Pass sagen oder so.
Kriegst
du auf jeden Fall hin.
Das könnte man, also viel, ich glaube, dass es wirklich quasi keine Szene gibt, die man nicht auf dem Stand heutiger Technik vergleichbar drehen könnte. Sie haben ja auch viele Aspekte drin. Sie haben halt auch da bei der Szene dieses Social Engineering, dass sie erstmal seinen Müll durchwühlen, um zu gucken, was ist er für ein Typ, wie kommen sie überhaupt an den ran. Ja. Allein die Tatsache, dass sie die Hightech-Sicherheitsfirma dadurch hacken, dass sie halt eine Person hacken und erstmal und damit dann die Technik überwinden und nicht die Technik selber. Also da ist schon viel drin, was schlau und überlegt war und was heute genauso in der Praxis, tatsächlich in der Realität ja auch immer noch so funktioniert.
Auf jeden Fall.
Gut. Cast und Crew.
Ich habe noch den perfekten Übergang zu Cast und Crew.
Ja.
Was ich nämlich noch ziemlich gut an dem Film fand, war die Gruppendynamik und der Aufbau der Gruppe. Also, und das macht ja total viel aus. Also es wird ja wörtlich sogar gesagt, du hast keine Firma, du hast einen Jungsclub und ihr habt ein Clubhaus und einen geheimen Handshake. Und das beschreibt das ja total gut, dieses Gefühl zwischen den Charakteren. Und was ich da als erstes rausstellen will, was ich ziemlich krass finde, weil das den Film für mich sehr definiert und ich glaube auch der Grund ist, warum der verschwunden ist, ist die sind bis auf einen Charakter alle alt und das ist ein Action-Spionage-Spaß-Thriller für, ich würde sagen, eine Zielgruppe über 30. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, der war damals, kommen wir bestimmt gleich zu, ja nicht unerfolgreich und aber nicht in einer jungen Generation, die sich da lange dran erinnert, sondern der war ausgerichtet von der Art, wie er inszeniert wurde und von den Charakteren zum Identifizieren und sowas auf mittelalte Männer.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass da so ein bisschen halt das Publikum, was den Film liebt, tobt sich nicht im Internet rum und hat nicht das Standing, also was er ursprünglich im Kino gesehen hat, um den zu einem Kultfilm zu machen. Also das ist zumindest meine Theorie. Aber lass uns nochmal zu den Leuten kommen, sonst. Mhm. Was ich nämlich auch krass finde für 92, die Zusammensetzung von der Gruppe mit hier ein Schwarzer, die Frau, die selbstständig und klug und cool agiert.
Dazu möchte ich gleich noch mehr sagen.
Also ich fand tatsächlich diese ganze Gruppe richtig geil und das für 92. Also.
Ja, die ist schon schön bunt. So. Man hat, und alle haben halt so ihre Aufgabe, ihren Job, aber sie sind auch nicht zu schubladig, es ist nicht so One-Trick-Pony. Du merkst, dass die eine wahnsinnige Chemie miteinander hatten, also zumindest wirkt es halt so, das ist immer schwierig absolut zu sagen, man weiß es ja nicht, aber es wirkt
halt. Ob das halt gute Schauspieler sind oder ob die eine echte Chemie hatten.
Ich hab jetzt nochmal in meiner Recherche gehört, dass die haben auch schon relativ viel so mit reingebracht. Dan Aykroyd wollte eigentlich Cosmo, den Bösewicht, spielen. Dann kam aber irgendwann vom Produktionsteam oder vom Regisseur, dass sie dafür Ben Kingsley an der Angel haben. Dann hat der irgendwie freiwillig zurückgezogen und hat dann nach Vorbild seines wohl verschwörungstheoretischen Bruders diese Verschwörungstheorien so mit reingebracht. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt komplett mit reingebracht hat, aber auf jeden Fall hat er es massiv wohl ausgebaut und am Set halt dauernd irgendwelche neuen Verschwörungstheorien erzählt, die nicht zwingend in der Rolle so angelegt waren. Also der hat das dann so jetzt erst recht gemacht. Mhm. Ja, ich finde die Frauenrolle, also wir haben vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon gescherzt, ne, jetzt haben wir wieder einen Film, wo quasi keine Frauen drin vorkommen, weil Liz, gespielt von Mary McDonnell, ist tatsächlich die einzige Frauenfigur von der Frau mit der Uzi abgesehen.
Und die Schauspielerin hat in einem Interview gesagt, ich war die einzige Frau am Set.
Das ist ja so noch. Ja, das könnte man jetzt tatsächlich sehr negativ betrachten. Und ja, sicherlich, das ist keine wahnsinnig, der Film ist keine Emanzipations-Feminismus-Ikone oder so. Aber auch wenn es die einzige Frau ist, sie ist weder Damsel in Distress, weil sie ist nie in Distress, sie ist nicht reines Love Interest, sondern sie trägt tatsächlich richtig viel bei.
Sie ist eigentlich die erfolgreichste von den ganzen, weil sie als einzigste im normalen Leben einen echten Beruf hat und ein echtes Leben quasi.
Und sie ist total wichtig als Spiegel der Charaktere, weil sie eben mit so Sätzen wie hier, du hast keine Firma, du hast einen Jungsclub, immer wieder auch Dinge einordnet oder so. Ja, nochmal für den Zuschauer auch so ein bisschen zurechtrückt. Also die Figur ist nicht unwichtig für den Film, auch wenn sie, außer bei der Meine Stimme ist mein Pass, jetzt selten in die äußere Handlung eingreift.
Nee, aber sie ist ein ganz guter Gegenspieler zu Robert Redfords Marty, weil sie quasi auch großenteils die Stimme der Vernunft widerspiegelt.
Mhm. Dadurch kannst du als Zuschauer auch noch mal besser relaten.
Genau. Und es ist halt, dadurch, dass sie so ein bisschen außenstehend ist, natürlich dann auch noch mehr die Bezugsperson für den unwissenden Zuschauer ist. Aber auch super finde ich, das ganz klar in dem Film, die haben ja eine Vergangenheit, aber es wird halt, diese Vergangenheit wird ja nie erklärt. Also es wird ja nie gesagt, so, damals, 1972, und deswegen haben wir uns übrigens getrennt und so ein Kram, sondern das ist klar, sie hatten mal was miteinander, das ist vorbei und vielleicht gibt es wieder einen Funken Hoffnung, aber damit spielt der Film halt sehr gut, dieses, das ist unwichtig. Das müssen wir jetzt nicht erklären, was die früher mal gemacht haben und wie die zueinander stehen und ob das eine gute Idee ist oder nicht. Das.
Ja, und auch, dass sie nicht wieder wirklich zusammenkommen. Also, dass es nicht noch am Ende die Kussszene oder irgendwas dran geben muss. Es wird so ein bisschen offen gelassen, aber es wird halt nicht nochmal der, ach ja, okay, die Frau hat da auch gekriegt.
Ja, es gibt dran gehängt. Es gibt keine Love Story in dem Sinne und es gibt ja auch noch nicht mal den offenen Versuch. Also, es bleibt ja die ganze Zeit vage. Also, du kannst jetzt nicht mit Gewissheit sagen, ja, natürlich hat Robert Redford versucht, sie zurückzuerobern.
Das ist ganz cool. Und das hätte ja tatsächlich auch von der eigentlichen Story abgelenkt, wenn sie da jetzt noch irgendwie so ein Love-Ding draus gemacht hätten mit, oh ja, natürlich kriegen sie sich am Ende, sondern dass es halt am Ende offen ist, dass es nicht klar ist, kommen sie wieder zusammen, kommen sie nicht zusammen, dass klar ist, was uns ist eigentlich vollkommen egal, was vorher war, das bringt die weibliche Figur halt einfach nicht nur als, oh ja, wir brauchten noch eine Frau und zufälligerweise verliebt sich oder ist sie am Ende die Freundin unseres Hauptdarstellers oder Hauptfigur. Und das finde ich sehr gut, dass sie da wirklich eine eigenständige Figur ist.
Ja, sie haben ja sogar einmal ganz kurz so ein bisschen damit gespielt, ob sie vielleicht die Verräterin ist in der Szene, als sie die wissen, was sie da für eine Maschine haben und sie nach Hause gehen will und hier Sidney Poitier sagt, nee, niemand geht nach Hause. Ja. Du bist die Einzige, die wusste, wer das ist. Tut mir leid, nichts Persönliches, aber du darfst jetzt auch nicht gehen. Da ist ja sogar noch mal kurz die Frage aufgeworfen, okay, könnte sie sogar die Böse sein oder die Verräterin?
Ja, und auch ein ganz starker Charaktermoment für mindestens, also wiederum drei, also für Sidney Poitiers Charakter, für Liz. Aber auch im Hintergrund steht ja auch Martin Bishop und muss überlegen, wie reagiert er jetzt darauf, dass seine, ja, sie ist ja schon Love Interest, auch wenn er keinen aktiven Versuch macht, sie zurückzuerobern. Oder nicht so einen aktiven Versuch macht. Das heißt, eigentlich ist das auch so ein Punkt, wo es ja zwischen Sidney Poitier und Robert Redford zum Bruch hätte kommen können. Also auch ein cooler Moment. Ich finde tatsächlich, alle Figuren in diesem Film sind so unglaublich gut besetzt, dass ich sage, ich könnte mir in keiner Rolle einen anderen Schauspieler vorstellen. Witzigerweise, wenn überhaupt, dann überraschenderweise Ben Kingsley. Den finde ich, das hätte jetzt vielleicht auch jemand anderes sein können, aber ich finde, die anderen, die passen da so rein.
Ach, River Phoenix hätte man, also River Phoenix ist ein super Schauspieler, aber da hättest du auch irgendeinen anderen guten jungen Schauspieler nehmen können.
Ja, okay, der hat auch gar nicht so viel zu tun in dem Film.
Genau.
Da gebe ich da auch recht. Was ich krass finde, ist teilweise die Nebenrollen. Die zwei Schauspieler, die am Anfang Martin Bishop und Donald Kreese in Jung spielen, das sind ja andere, das ist ja nicht Robert Redford und Ben Kingsley, aber die treffen die so unglaublich gut. Also ich habe auch gehört, dass die das vorher sich mit denen zusammengetan haben, um die sich gegenseitig zu studieren. Aber da sind wirklich so kleine Gestiken und Mimiken drin, dass du wirklich denkst so, wow. Richtig gut getroffen.
Ja.
Dann auch, soll nicht unerwähnt bleiben, in der unter anderem in der Endszene sehr wichtig, James Earl Jones. Wir machen das nicht.
Da habe ich noch einen, also wenn ihr guckt die Szene nochmal und James Earl Jones hat in 92 die Synchronstimme von Benjamin Blümchen.
Ja, und, Martin. Edgar Ott.
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Der hat ja dann zwischendurch, der ist ja dann verstorben, aber ich glaube, es ist Edgar Ott. Auf jeden Fall ist es die Originalstimme von dem alten Benjamin Blümchen. Und er hat bei dem der Wunschdinger, jetzt geht's ja auch nicht mehr, dann versuchen wir das jetzt, hat er auch genau die Betonung und ich habe mir dann nur vorgestellt, wie in dieser Szene am Ende, dann machen wir das jetzt. Toll.
Man muss sagen, ich finde die, ich habe den immer nur auf Deutsch gesehen, weil ich den zu einer Zeit das erste Mal gesehen habe, als er halt nur auf Deutsch verfügbar war. Ich habe jetzt an zwei Stellen reingeguckt, weil ich mich interessiert habe, wie haben sie es übersetzt. Da haben sie echt auch einen richtig guten Job gemacht. Mhm. Es gibt ja die eine Szene, wo Martin Bishop auf die Geliebte von unserem russischen Informatiker trifft und sie ihm ins Ohr flüstern, was er sagen soll und sie ihn dann verarschen. Mhm. Und im Deutschen sagt er dann so, also Whistler, der auf der anderen Seite ihm Sachen ins Ohr flüstert, sagt dann so, und blasen sie ihm einen. Und er so, und blasen sie ihm den Marsch. Und im Englischen ist es halt, and give head. Und sie sagt, und dann sagt er, give help. Give him help. Und das ist ja auch, das ist ja nicht einfach zu übersetzen, so ein so ein Texthänger. Und das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Und bei der Meine Stimme ist mein Pass-Szene ist es auch echt nicht so ganz einfach. Und das haben sie auch ziemlich cool hingekriegt.
Mhm. Ich hatte in der Szene mit der, auf der Party mit dem Helium, habe ich es einmal kurz auf Englisch umgeschaltet. Und da ist es im Englischen, dass das Helium halt sehr viel krasser ist, also dass er sehr viel quietschiger redet. Mhm. Das war einfach nur aus Neugier von dem.
Ja.
Ich ein bisschen enttäuscht war, dass er nicht so richtig quiekig spricht.
Ja.
Und das ist im Englischen ist es sehr viel quiekiger, aber ansonsten hatte ich auch an ein paar Stellen, wo ich hin und her gezappt habe, gedacht, ah ja, das passt schon ganz gut vom Gefühl.
Ja. Also, ja. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Wie sowieso über den ganzen Film nicht. Nee. Interessanterweise ist, dass das Produktionsteam dahinter, also wir haben ja schon, ich habe ja schon erwähnt, die Drehbuchautoren Lasker und Parks, die haben Wargames gemacht, wobei der Lasker gar nicht so viel gemacht hat. Walter F. Parks, der hat eine relativ ausführliche Filmografie. Der hat noch Man in Black gemacht, Die Maske des Zorro, Deep Impact, Gladiator, AI, Catch Me If You Can, wo er mitgearbeitet hat. Also da sind richtig viele Filme dabei. Der Regisseur Phil Alden Robinson hat aber auch gar nicht so viel gemacht, wie man meinen könnte. Der hat direkt vor Sneakers Field of Dreams gemacht, was ein Riesenerfolg war.
Ja.
Und danach hat er, naja, bei Band of Brothers Folge 1, also Folge 1 einer solchen Serie ist ja schon was, da werden ja meistens auch sehr gezielt Regisseure für ausgewählt. Und der Anschlag hat er noch gemacht.
Mhm. Also, wie gesagt, dieses Interview, wo die drei alten Jungs, also über das Ding reden, gibt es bei YouTube, kann ich sehr empfehlen, das war nämlich ganz spannend, also ich würde nämlich behaupten, also der Regie geführt hat, ist ursprünglich mal von den beiden anderen beauftragt worden, ein Drehbuch auch nach ihrer Idee zu schreiben, und dann haben sie im Prinzip zu dritt dieses Drehbuch quasi so als Hobby immer hin und her gespielt, und da kommt halt relativ klar raus, der ist eigentlich nicht, der sieht sich selber auch nicht als Regisseur, sondern als Screenwriter. Also da ist es tatsächlich nochmal spannend, weil es wahrscheinlich jetzt auch so im Bild von dem, was man sieht, wenn der hier Script-Doktor ist oder sowas, dann stehst du ja nirgendwo.
Ja, also, der hat auch nicht viele Drehbücher mit seinem Namen veröffentlicht, so ist laut Wikipedia nicht. Aber ja, es kann ja gut sein. Ich finde es einfach nur bemerkenswert und ja auch eher im positiven Sinne bemerkenswert. Mhm. Ne? Man sieht, man braucht jetzt nicht immer den. Es können auch richtig gute Filme entstehen von Menschen, die jetzt nicht eine 30-Seiten-Filmografie haben.
Ja.
Musik fand ich noch ganz spannend, dass das so ein klassischer 90er-Jahres-Soundtrack ist.
Das hätte ich noch unter negativ aufgeführt tatsächlich. Die Musik, also die passt zu dem Film, weil er aus den 90ern ist. Die baut auch Spannung auf. Aber die kann auch echt nerven. Also zwischendurch fand ich bei der Musik, das war mir zu viel Geklimper und zwischendurch zu viel Saxophon.
Mich hat sie überhaupt nicht genervt. Ich fand sie gut, aber hat mich auch an Leaving Las Vegas erinnert, wo auch so viel Saxophon. Das ist so ein 90er-Jahre-Ding, dieses Saxophon.
Ja, es war auf jeden Fall ein 90er-Jahre-Soundtrack.
Ja. Den würde man in einem Remake nicht mehr verwenden.
Nee.
Nee.
Johannes, hast du was zum Erfolg des Films?
Ja, der Film war tatsächlich auch schon im Kino erfolgreich. Also es ist nicht so ein, oh, der hat ein zweites Leben auf irgendwelchen Verleihplattformen oder sowas gestartet, sondern der hatte ein Budget von 23 Millionen US-Dollar und im Box-Office hat er 105,2 Millionen eingenommen. Und davon allein 10 Millionen am ersten Wochenende. Also der war schon sehr, sehr direkt erfolgreich. Und von diesen, also 105 weltweit und davon sind halt die Hälfte aus den USA. Das ist ja auch schon, wieder so ein Indikator, dass er in den USA sehr erfolgreich war. Aber das ist ja auch einfach, der heimische Markt ist da ja deutlich stärker als der ausländische Markt.
Ich fand noch ganz spannend, das passt gerade ganz gut zum Budget, so zum Thema, ah ja, wie günstig der Film war, in Anführungszeichen. Die Geldsummen, die im Film als riesige Geldsummen gehandhabt werden. Also, dass die Gang für 170.000 Dollar, den, ja, alles klar, mir ist das egal, mein Leben riskieren hier, nee, ich mache das wie nur wegen dem Geld, das halt 92, 175.000 Euro, also. Wenn du das Remake machen würdest, einen
Das
Betrag
ist
unter 1 Million, da würde keiner darauf reagieren, so ungefähr.
ja.
Und das fand ich nochmal spannend, so von den Wertigkeiten, dass beim Bankraub klauen sie 100.000 Dollar und die NSA, wo man dem Angebot nicht ablehnen kann, aber ich mache das nur wegen dem Geld, sind unter 200.000 Dollar. Und dann ist halt, der Film hat 20 Millionen gekostet und 100 Millionen eingespielt, halt auch nochmal irgendwie so ein, aha, okay. Das,
Bei sowas muss ich immer an, ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Kopf habt, bei Mr. und Mrs. Smith gibt es so eine Szene, wo Mr. Smith dann plötzlich auf der Fahndungsliste auftaucht und sein bester Freund sieht die Nachricht auf seinem Telefon hier, keine Ahnung, Smith, 100.000. Dann guckt sie an, und ah, weckt mich, wenn es 500.000 ist.
Genau, vom Erfolg an der Kasse zum Erfolg in der Kritik. Die deutsche Film- und Medienbewertung hat dem Film das Prädikat wertvoll verliehen. Das ist nicht besonders wertvoll.
Das Prädikat oder es gibt auch
Es
noch
gibt auch
besonders wertvoll?
besonders wertvoll,
Es gibt auch
soweit ich
besonders wertvoll.
weiß, oder?
Ja. Und
Genau.
hier noch leichtes Hintergrundwissen, das ist nämlich sehr lustig. Dieses Prädikat besonders wertvoll ist für die Kinos total wichtig, weil du, wenn du x Prozent deiner Filme mit Prädikatfilme zeigst, kriegst du Filmförderung. Das ist der Grund, warum die kleinen Kinos so häufig Filme haben, wo man denkt, ja, wer will den denn gucken? Den gibt es dann günstig und du brauchst quasi eine gewisse Anzahl Prädikatsfilme, damit du Geld kriegst.
Ich finde es aber witzig, weil man eigentlich dieses Prädikat immer nur hört, wenn es besonders wertvoll ist. Und das ist, wenn dann einer ein Prädikat wertvoll bekommen hat, ist das so ein bisschen wie die Teilnahmeurkunde. Naja, ihr dürft mal raten, Rotten Tomatoes, Kritiker oder Publikum?
Publikum.
Nee, ich hätte als Kritiker gesagt.
Ist beides richtig, beides 80%. Also der ist auch in der Kritik durchaus respektabel angekommen. Das Lexikon des internationalen Films sagt: humorvolle Einbrecherstory, deren Hightech-Gewand alten Klischees den Anschein des Neuen verpasst. Auch die hochkarätigen Darsteller können letztlich nicht über diese Tatsache hinwegtäuschen.
Das
Ich finde,
sparsame Kritiker.
ja, da gehe ich nicht mit, weil dafür finde ich ihn einfach zu gut. Ich würde sagen, dass es, also ich, ja, aber kann ich auch vielleicht, kann ich im Fazit nochmal sagen, zur Kritik habe ich aber auch nicht viel mehr zu sagen, also kann ich auch gleich zum Fazit kommen, oder habt ihr noch was, was unbedingt raus muss?
Nö.
Nee. Also mein Fazit ist, um es bei der Kritik an der Kritik zu bleiben, ich finde den Film total gut und ich würde ihn eher so rum bewerten, dass ich sage, das ist ein ziemlich cooler Gangster, also eine ziemlich coole Gangsterkomödie, Schrägstrich Thriller ist, der man, wenn man was kritisieren will, vielleicht vorwerfen kann, dass sie an ein paar Stellen in genretypischen Klischees verhaftet bleibt. Aber Das ist so geringfügig, finde ich, für das Gesamtvergnügen an dem Film, dass ich dabei bleibe. Das ist ein Film, mit dem ich überhaupt kein Problem habe, den zu meinen Lieblingsfilmen zu zählen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der beste Film der Welt. Wenn ich das in Zahlen gießen soll, ich würde dem tatsächlich von unseren 5 Sternen, die wir vergeben, würde ich ihm satte 4 geben. Ich neige aus Liebhaberei zu 4,5. Ich kann noch mal klipp und klar begründen, warum ich ihm auf gar keinen Fall 5 Sterne geben würde. Und das ist unter anderem, weil er mich dafür emotional jetzt nicht wahnsinnig berührt. Also dafür ist er weder so richtig krass spannend, dass ich irgendwie anfange, auf den Nägeln zu kauen, noch ist er irgendwann mal bewegend, traurig, herzerweichend oder so. Da ist halt wie so ein Leon der Profi, der in einem ähnlichen, ja, auch in einem ähnlichen Genre vielleicht angesiedelt ist, der hat halt viel mehr herzerweichende Momente und ein viel tragischeres Ende und so. Da ist der hier halt leichte Kost. Also ich sag jetzt einfach mal, weil ich ihn auch hoch loben muss, ich gebe dem 4,5 und ich finde den, ja, also definitiv wesentlich besser, als er, als seine Bekanntheit vermuten lässt. Ja.
Ich mach mal weiter. Ich finde ihn auch gut. Also es ist so ein schöner Film, den man immer wieder gucken kann. Und ich glaube, man entdeckt auch immer wieder was. Das Problem ist, dass er halt sich nicht so in den Vordergrund drängt. So, oh, komm, lass uns nochmal Sneakers gucken. Also wenn man ihn mal gesehen hat.
Der kommt halt auf leisen dann, Sohlen.
Genau, dann
Sneak.
Der sneakt sich so ran. Er ist halt nicht so ein Film, den man ständig gucken möchte. Aber wenn man ihn dann guckt, macht er sehr viel richtig. Ja, ich würde ihm einfach 4 Sterne geben, weil der macht nicht, also man kann nichts an ihm kritisieren, was man nicht an anderen Filmen, wir hatten es ja auch schon, kritisieren muss, wenn sie im ähnlichen Genre unterwegs sind. Und dadurch, dass er A, einen ziemlich guten Humor hat und B, halt sich so einfach wegguckt, im positiven Sinne, ja, kann ich den eigentlich nur empfehlen.
So. Devi, du musst jetzt was Negatives sagen.
Ein Stern.
Also die Musik ist ja, also die Musik ist ja quasi immer der halbe Film. Und für den Musical wurde mir auch zu wenig gesungen. Nein, also ich schließe mich da, glaube ich, einfach an. Also prinzipiell, der Film hat ein richtig gutes Drehbuch. Das finde ich tatsächlich das Pacing ist geil, das Drehbuch ist richtig gut, die Charaktere sind richtig gut. Wo es für mich tatsächlich so ein bisschen am Alter hakt, die Inszenierung könnte aus heutiger Sicht ein bisschen schneller sein. Und damit meine ich jetzt nicht Schnitte oder sowas, sondern so von den, es ist alles so ein bisschen träger erzählt. Aber in den 90ern oder Anfang, frühe 90er üblich. Also ich sag mal jetzt so von Kamerafahrten oder sowas, ist das alles relativ statisch. Er baut trotzdem Spannung auf, aber das wäre was, wo ich gedacht hätte, okay, da würde man wahrscheinlich heute so von Kameraführung und Bildkomposition noch ein bisschen mehr rausholen. Macht den Film aber nicht schlecht. Also und ich finde tatsächlich ganz cool dieses, es soll nicht abfällig sein, aber es ist ein Erwachsenenfilm, wo ich das Gefühl habe, die Zielgruppe waren Erwachsene und es ist nicht ein schneller, blinkend, bunter, mehr Super-Action, sondern halt ein, den kann man wirklich gut gucken und man kriegt auch alles mit und er hat eine Spannungskurve und er ist tatsächlich auch unter unserem beliebten, kannst du mit wem kannst du den gucken? Ich halte das tatsächlich einen Film, den kannst du mit allen gucken.
Ja.
Also es stirbt genau eine Person, nee, 2 Personen in dem Film.
Es ist erstaunlich, dass dieser Film ohne richtige Schießerei auskommt. Es gibt keine einzige Schießerei.
Genau. Und die Personen, die sterben, sind hier der russische Agent und sein Fahrer. Und mit denen fühlt man sogar mit. Also das ist nicht ein, es wird nebenbei mal irgendwer erschossen, sondern man hat so dieses, ach du Scheiße, jetzt hat er, ah Mist, jetzt ist er tot. Und gerade dieses am Ende, da hätten heutzutage, also auch ohne John Wick zu sein, die 50 bewaffneten Wachen in der Hightech-Mafia-Zentrale, das wäre ja heutzutage, das sind ja keine Lebewesen, die können ja alle umgebracht werden, gefühlt.
Ja.
Und dass sie da halt quasi komplett ohne tote Bystander, die nichts damit zu tun haben, auskommen, ist super. Deshalb, also, den kannst du mit Teenagern gucken, den kannst du mit älteren Leuten gucken, einfach weil er langsam genug erzählt ist. Und super Film.
Ja, es ist auch ganz interessant, das will ich vielleicht noch hinterher schieben, weil es mir jetzt durch das, was du sagst, nochmal so auffällt, der Film, du könntest den Film auch gucken unter dem Aspekt, das ist die so ein bisschen eine Antithese zum modernen Action-Kino, weil er eben mit so reduzierter Action trotzdem so gut funktioniert und trotzdem dir dieses Pacing eines Actionfilms gibt.
Ja.
Das gibt's heute so, heute so nicht mehr, würde ich gar nicht mal sagen, weil ich weiß gar nicht, Anfang der 90er gab es auch viele Action-Baller-Filme. Ja. Das heißt, das gibt's selten.
Ja.
Und das ist auch schon echt ein Wert an dem Film.
Ja. Und Johannes hat es schön gesagt, diesen ganz feinen Humor, der manchmal so ein bisschen in your face, aber trotzdem immer nie übertrieben. Und du kannst ihn verpassen, wenn er nicht aufpasst an ein paar Stellen. Das fand ich auch ziemlich gelungen.
Ja.
Ich habe noch ein Ding, habe ich am Anfang vergessen, ist eigentlich hier Wolfgang Deins, aber für mich der Film-Nerd-Zeug, die Anfangsszene, wo sie Ende der 60er Jahre in dem College arbeiten oder als Studenten Hacker sind, hat ein Fernsehbildformat und es wechselt quasi erst bei der Gegenwart auf Breitbild. Sowas freut mich ja immer, dass sie quasi die unterschiedliche Zeit inszenieren über, in den 70ern war das Bild noch 1:87, 1:85 und nicht 1:2, irgendwas. Mhm. Und ich habe am Anfang in der Szene, als ich den Film angemacht habe, gedacht, ach krass, in den 90ern in so einem Format gefilmt, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so lange benutzt wurde und dann wird es breit und man denkt, ach nein, das war ein Zeitsprung, natürlich. Deshalb sehr schöner Anfang auch.
Ja, cool, dann habe ich doch erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich euch nochmal in das Vergnügen gesetzt, gebracht, oder euch das Vergnügen gebracht, nochmal einen guten, schönen Film zu gucken. Es ist ja in dem Sinne auch ein Feel-Good-Movie. Einfach, weißt du, hey, an dem, der funktioniert.
Ja, auch, wir haben jetzt noch über das Thema, eigentlich auch ein ganz cooles Thema aus heutiger Sicht, machen wir noch, komm. ich finde es ganz spannend, dass das Ding, um das sich alles dreht, was natürlich kein MacGuffin ist, ein Codeknacker ist und sie im Prinzip Anfang der 90er vorhersagen, Geld ist nicht das Ding, Informationen sind die Währung und da haben sie tatsächlich eine relativ gute Vorhersage getroffen,
das
die
ist
genauso heute noch funktioniert oder
das viel ist der relevanter geworden Grund, ist. Warum ich sage, der Film würde heute 1:1, du musst am Drehbuch wirklich nur Details ändern, der würde immer noch genauso funktionieren. Weil thematisch, das Thema ist immer noch absolut aktuell.
Ja.
Alles klar, was gucken wir denn als nächstes?
Ja, wir gucken, ich habe was ausgesucht, auch auf meiner Liste der Filme, die man mal wieder gucken müsste. Ich bin tatsächlich gespannt, ich habe den auch ewig nicht gesehen, obwohl es auch ein Film ist, den ich zu meinen Lieblingsfilmen mal gezählt habe, sehr lange. Wie gesagt, ich habe ihn lange nicht gesehen. Wir gucken Gattaca von 1997 mit Ethan Hawke, nah Science-Fiction-Film von Ende der 90er.
Der Aminosäurenfilm. Ja, ich bin gespannt. Ich habe den auch, der gehört nicht zu meinem wirklich Standardrepertoire. Ich könnte sogar behaupten, den habe ich erst einmal im Leben gesehen. Egal, ich muss mir den nochmal angucken. Bin gespannt.
Ja. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer von diesen Filmen ist, die so ein bisschen auch damals untergegangen sind, ohne jetzt die Kassenzahlen zu wissen. Aber 97 ist Titanic. Man in Black, der erste Pierce Brosnan, James Bond. Also das ist eins von diesen Jahren, wo so das fünfte Element ist auch aus dem Jahr. Also es ist wirklich so wieder so ein Jahr, wo irgendwie, wenn man es aus Rückblicken guckt, die Filmografie sich so ein bisschen, Good Will Hunting ist auch aus dem Jahr. Also es ist so ein bisschen ein Kinojahr, wo zu viele gute Filme waren und ich glaube, da ist der einfach damals ein bisschen untergegangen.
Ich bin gespannt. Und
ich auch.
Bis dahin.
Kennst du den? Ja.
Sorry, das habe ich tatsächlich noch vergessen. Ja, ich habe den Film gesehen, aber ich glaube auch wie Wolfgang, ich habe den einmal gesehen und das ist bestimmt schon über 5 Jahre her. Bei 10 bin ich mir nicht sicher. Also ich habe den noch gar nicht so lange, also ich habe ihn aktuell gesehen, in den letzten 10 Jahren.
Genau. Dann danke ich euch und sag bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.